Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation mit Tobias Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser frischen Folge des Berlin Mitte Talk. Wir erleben eine Welt im Umbruch. Die Macht ordnet sich neu und das global. Die USA und damit die bisherige globale Ordnungsmacht und Führungsmacht dessen, was wir den freien Westen nennen, wendet sich ein Stück weit ab, zumindest von Europa, und hin zur eigenen Hemisphäre sowie zur Großmachtkonkurrenz mit China. So jüngst nachzulesen in der neuen Sicherheitsstrategie der Trump Administration. Für die Europäer ist dieser Schritt die nächste Bestätigung der Erkenntnis, dass man die eigene Außen- und Sicherheitspolitik zukünftig stärker unabhängig von den USA organisieren muss, um in der aufziehenden multipolaren Welt bestehen zu können. Wie diese Welt, eine Welt nach dem Westen, aussehen könnte und welche Akteure in ihr eine herausragende Rolle einnehmen können, das habe ich mit dem Politikwissenschaftler Daniel Mawetzki besprochen, Dozent für internationale Beziehungen an der University of Hong Kong und Autor des Buches »Die Welt nach dem Westen« über die Neuordnung der Macht im 21. Jahrhundert. Lieber Daniel, wir zeichnen diesen Podcast auf in der Woche, nachdem die US-Regierung unter Präsident Donald Trump eine neue Sicherheitsstrategie herausgegeben hat. Die USA wollen ihre globale Militär- und Sicherheitspolitik neu ausrichten, mit weniger Engagement in Europa und weltweit und einem stärkeren Fokus auf die eigene Hemisphäre, vor allem auf Lateinamerika. Praktisch zeigt das schon Auswirkungen. Den Krieg in der Ukraine will man so schnell wie möglich beenden, Russland am liebsten als strategischen Partner für Deals gewinnen und ansonsten den Europäern überlassen. Stattdessen ist Trump aktuell auf Kriegskurs mit Venezuela, nachdem er zu Beginn seiner Amtszeit das Augenmerk schon auf Panama, Kanada und Grönland gelegt hatte. Alles drei Staaten oder Gebiete in der eigenen Hemisphäre. Ist diese US-amerikanische Sicherheitsstrategie eine neue Monroe-Doktrin? Erleben wir einen Rückzug der USA von einer globalen Hegemonie auf eine regionale Einflusszone?
Ja und nein. Ich würde Donald Trump als den Präsidenten der Multipolarität beschreiben oder als den Präsidenten, der die USA rückverwandelt von einem internationalen Ordnungsakteur mit einem eher imperialen Blick hin zu einem nationalen Akteur mit einem eher regionalen Blick. Ja. Also das ist das eine, diese Rückverwandlung, die auch, glaube ich, anderen amerikanischen Präsidenten vorgestanden hätte, einfach weil das eine Reflexion ist der Veränderung der globalen Machtbalance. Andererseits ist die Frage, was America First bedeutet. Das kann ja auch bedeuten oder bedeutet anscheinend der erste unter den Nationen der Welt. Und das zeigt uns eigentlich, dass die Amerikaner die Nummer eins bleiben wollen, aber von der globalen Ordnung, die sie aufrechterhalten haben, jetzt eher die Kosten als den Nutzen sehen. Also Donald Trump wurde mal von Henry Kissinger in einem seiner letzten Interviews beschrieben als die Figur, die von der Geschichte gesandt wird, um das Schachbrett einmal umzuwerfen. Ja? Ich finde dieses Bild recht passend, weil das auch sagt, dass Donald Trump vielleicht gar nicht weiß, was kommt, wenn man die Figuren erstmal umgeworfen hat. Aber er ist sozusagen der Akteur, der von der Geschichte gesandt wird, man hätte früher gesagt Gott, der das Spiel jetzt verändert. Ja? Und das ist die Übergangsphase, in der wir sind. Die müssen wir gestalten. Das sieht aus deutscher Sicht alles sehr bedrohlich aus, aus Sicht anderer vielleicht weniger. Aber insgesamt kann man Donald Trump bezeichnen als den relativen Abstiegsmanager des Westens, der den Westen in das multipolare Zeitalter überführt.
Ich habe mit der US-Sicherheitsstrategie eröffnet, weil ich fand, dass sie sehr gut in die grundlegende These deines neuen Buches passt, die Welt nach dem Westen. Du beschreibst eine grundlegende Neuordnung der globalen Machtverhältnisse nach dem Ende der Pax Americana, also der US-amerikanisch-westlich dominierten Weltordnung, die wir häufig auch als eine regelbasierte Ordnung beschrieben haben, was im Prinzip auch nur ein Euphemismus war für eine westliche Dominanz. Hm. Damit einhergeht natürlich ein relativer Abstieg des Westens, relativ zur bisherigen dominanten Position des Westens in den letzten 200 Jahren, aber auch relativ natürlich zu anderen Ländern und Regionen, die die Wohlstandslücke verringern und auch politisch mächtiger werden. Und ich glaube, dieser Rückzug der USA vom Status einer globalen Ordnungsmacht zu einem räumlich begrenzten, ja dann wahrscheinlich immer noch Imperium in Form eines Nationalstaats, ist wahrscheinlich das sichtbarste Merkmal dieser Umwälzung. Ist es vielleicht auch eine Art historischer Korrektur, die wir gerade sehen, dass diese Anomalie einer globalen Ordnungsmacht jetzt zu Ende geht?
Absolut. Dieser Zustand nach dem Kalten Krieg war historisch völlig unnormal. Diese amerikanische, sozusagen, die amerikanische Macht nach dem Kalten Krieg. Das gab es eigentlich nicht. Amerika war so etwas wie ein globales Rom, was es in dieser Form nie gegeben hat. Also auch das alte Rom hat ja neben anderen Großreichen existiert. Das ist also historisch nicht normal, aber wir sind alle in dieser Zeit aufgewachsen. Und die Bundesrepublik hat ihre besten Jahre nach dem Kalten Krieg in dieser Zeit verbracht. Es ist sozusagen sehr schwer, sich davon zu entwöhnen. Genau. Jetzt ist die Frage, was Multipolarität für wen bedeutet. Wenn wir das in Deutschland betrachten, dann denken wir zurück an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, die ja eine Zeit der Multipolarität war, zwischen imperialen Mächten und die in dem Weltkrieg geendet ist und in der Selbstzerstörung Europas. Wenn man anderswo hinblickt oder andere Staaten zumindest fragt, Indien ist ein gutes Beispiel, dann ist Multipolarität eigentlich eine Rezentrierung der Welt, in der die asiatischen Giganten, China, Asien, auch andere, wieder in ihre alten Positionen hineinwachsen. Du hast das Wort relativer Abstieg verwendet, das finde ich wichtig, weil es ist kein absoluter Abstieg. Der Westen bleibt ja da, die USA bleiben auch da, sie bleiben auch unglaublich machtvoll, sie reindustrialisieren sich, gucken, inwieweit das gelingt. Sie sind der größte Energieakteur der Welt, also die USA produzieren am meisten Öl und Gas auf dieser Welt. Und auch Europa, wenn es sich zusammenrafft, verschwindet ja auch nicht aus der Welt. Also es ist eher so eine Frage des relativen, langsamen Abstiegs und des Stagnierens und der Einpassung in eine neue Weltordnung, die noch nicht ausgeformt ist, aber wahrscheinlich historisch betrachtet normaler ist als die Zeit, aus der wir gerade kommen. Da hast du recht.
Du hast ja Donald Trump gerade schon als Manager des Abstiegs bezeichnet. Das ist eine Formulierung, die ich mir auch rausgeschrieben habe und da auch eine gewisse Logik hinter der Figur Donald Trump in diesem gerade bestimmten historischen Moment zu finden. Du bezeichnest ihn als eine Art ehrlichen Lügner. Das fand ich auch ganz, ganz treffend eigentlich, weil natürlich jeder weiß, dass er lügt und dass er damit auch eine gewisse Funktion erfüllt. Hm. Und du sagst auch, dass er mit der wertegeleiteten Außenpolitik, mit der moralischen Außenpolitik insofern aufräumt, dass er die Moral einfach ganz offensiv rauslässt. Ist es dieser disruptive Faktor, den es vielleicht auch gebraucht hat, um diese westliche Erzählung, die ja die westliche Dominanz immer mit Softpower unterfüttern sollte, auch mal zu demaskieren und auffliegen zu lassen?
Ja, ich glaube, die Stärke der Rechten ist immer auch eine Reflexion der Schwäche der Linken oder der Progressiven oder Linksliberalen oder Liberalen. Und das ist in Sachen Trump auf jeden Fall der Fall. An die wertegeleitete Außenpolitik oder die regelbasierte Ordnung haben ohnehin nur noch recht wenige geglaubt. Das sind dann Erzählungen, die man sich gerne erzählt, vielleicht in Washington oder Brüssel oder auch Berlin. Aber die sind recht einfach zu kritisieren. Und es ist für mich relativ fatal, wenn ich jetzt das politisch argumentieren würde, dass es Donald Trump ist und die Magerrechte in den USA, die sozusagen diese neue Weltordnung vor allem ausgestaltet und mitformt und auf die Fehler der Alten hinweist. Das finde ich so fatal. Also warum sind sie es denn, die diesen Abstieg managen und nicht andere Parteien? Also das wäre meine Frage. Ich glaube, da ist ein großes politisches Versagen. Wie kann es eigentlich sein, dass man diese Umbrüche weg von der Unipolarität nicht hat besser managen, besser verwalten, besser auch vorhersehen können, auch in Deutschland. Und deswegen halt ehrlicher Lügner. Er lügt die ganze Zeit, aber weil er das Recht des Stärkeren primär setzt, weist er eben auch auf Wahrheiten hin, die für andere Länder schon lange gegolten haben. Und deswegen ist es ja auch interessant. Ich war ja in Hongkong, als er gewählt worden ist, und wir hatten dann Gesandte aus Festlandchina an der Uni. Man hat jetzt in China gar nicht so voller Erschrecken und Bangen auf Trump geblickt. Das war hier eher der Fall. Ja. Da war es eher so, man nimmt, was kommt. Und wenn man Deals machen kann, also wenn das Verhältnis jetzt eben so sozusagen sehr offen transaktionell wird, dann kann man damit arbeiten. Ne? Also Donald Trump ist nicht so der riesengroße Schock für viele Menschen global, wie er vielleicht für uns hier in Berlin ist, nachvollziehbarerweise.
Du schreibst aber gleichzeitig, dass Joe Biden im Kern auch die Politik der ersten Trump-Amtszeit fortgeführt hat und dass eigentlich auch eine zu erwartende mögliche zukünftige demokratische Regierung das in irgendeiner Weise fortführen wird, dieses Rückbesinnen wieder auf das Nationalstaatliche, auf die eigene Hemisphäre, und dass die Europäer, die sich ja in diesem, sage ich mal, Vasallenstatus zu den USA eigentlich relativ gemütlich eingerichtet haben, sowieso vor einem Problem stehen, wenn sich der imperiale Kern auf sich selbst zurückzieht, was den Europäern dann überhaupt noch bleibt. Würdest du sagen, die USA managen diesen Abstieg gerade besser als die Europäer?
Also ironischerweise sehen sie ihn vielleicht gerade klarer. Und das ist ja eigentlich fatal. Du hast darauf hingewiesen auf Joe Biden, dass er vor allem die China-Politik von Trump fortgeführt hat. Das ist ein super wichtiger Punkt. Ja, was sich jetzt gerade verändert, ist nicht eine Idiosynkrasie von Donald Trump per se. Also diese Kaprizierung auf die Figur Trump ist komplett irreführend. Es geht um einen tiefergreifenden, historischen, strukturellen Wandel, auf den auch andere Präsidentschaften der USA hätten reagieren müssen. Also sollte jetzt nach Trump ein neuer Demokrat ins Weiße Haus folgen, Kamala Harris oder so, dann werden die seine Politik in wichtigen Punkten weiterführen, würde ich argumentieren. Mit einem anderen Tonfall auf jeden Fall. Aber ein Zurück zum Alten, zu den späten 90ern oder frühen 2000ern, das wird nicht mehr der Fall sein, auch für uns hier nicht. Ne? Und das ist das Interessante. Also Donald Trump ist ein Akteur, der aber auf einen strukturellen Shift reagiert. Und dann die Frage Europas und des Vasallentums. Das finde ich spannend. Das war ja so eine alte linke Kritik immer, dass man von den USA so abhängig ist und ihnen folgt. Und das stimmt auch. Der Trick ist aber nur, dass es für Deutschland gut war. Also es war ja komplett profitabel. Ja, man hat sozusagen seine Sicherheitsfragen an USA und NATO ausgelagert, die Energiefrage an Russland bekanntermaßen. Und China war der große Absatzmarkt und auf einmal ändert sich alles. Ja, Russland wird zum regionalen Imperialisten. China überholt ein Industriell und die USA wenden sich von Europa ab oder verlangen zumindest, dass man sehr, sehr viele Waffen dort kauft, aber verringern ihre Beistandsgarantien. Darauf muss man reagieren. Also sozusagen eine historische Großaufgabe, in der wir sind, ja, die uns die nächsten Jahrzehnte beschäftigen wird.
Man merkt ja jetzt schon, was das mit unseren Gesellschaften macht. Also sowohl in den USA als auch in Europa ist der relative Abstieg des Westens ja deutlich zu spüren in den gesellschaftlichen, politischen Bewegungen. Überall sind rechte, revisionistische Kräfte auf dem Vormarsch. Sind es die natürlichen Begleiterscheinungen dieses Abstiegs?
Ja, also wenn man das ganz große Wort aufgreift, Faschismus hat immer was mit Angst zu tun. Faschismus muss immer sozusagen die Angst bewirtschaften, die gesellschaftlich existiert. Die Angst, die gerade gesellschaftlich da ist, ist die Angst vor dem Abstieg. Insgesamt, aber auch individuell. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die man als Abstiegsgesellschaft bezeichnen kann. Der Blick in die Zukunft wird düsterer und in diesem Zustand der Depression kann man halt, ne, sucht man natürlich nach einfachen Lösungen und so weiter. Und die AfD spielt natürlich sehr, sehr stark mit dieser Untergangsfantasie und mit diesen Untergangsmöglichkeiten. Das ist ein ganz, ganz alter Topos auch der Rechten. Und mein Argument oder das implizite politische Argument im Buch ist halt, dass man diesen Abstieg ernst nehmen muss, wahrnehmen muss, den auch ja offensiv so benennen muss und dann damit umgehen muss. Also die eigentliche politische Frage, die sich aus dem Buch ergibt, ist die: Wie macht man das eigentlich, würdevolles Abstiegsmanagement? Ich habe noch nicht so viele gute Antworten darauf, das ist vielleicht das nächste Buch, aber das ist eigentlich die Frage, die sich daraus ergibt.
Rücken wir mal konkret auf die Ausgestaltung der Welt nach dem Westen, die du andeutest. Ein Schlüsselwort, du hast es gerade auch schon erwähnt, um diese Welt zu verstehen, ist Multipolarität. Multipolare Weltordnung ist hierzulande ja eigentlich eher negativ konnotiert. Da schwingt so ein bisschen 19., frühes 20. Jahrhundert mit die Einteilung der Welt in Einflusszonen. Wenn wir uns jetzt die Verhandlungen der USA beispielsweise mit Russland anschauen, dann macht das aktuell ja auch den Anschein, dass hier schon was zwischen Großmächten verhandelt wird. Jedenfalls sind wir gerade noch in einem Interregnum, frei nach Antonio Gramsci. Die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren. Du merkst an, dass gerade diese Zeit besonders gefährlich ist. Warum ist das so?
Zuerst mal zu diesem Wort Multipolarität. Ich mag das auch überhaupt nicht. Jemand wie Wladimir Putin nutzt das auch sehr, sehr, sehr stark. Ich versuche es eher einfach analytisch und einigermaßen wertfrei zu verwenden. Und die Frage ist, wer nutzt dieses Wort für was? Und das wird dann auch deine Frage beantworten. Nehmen wir das Beispiel Putin. Er verkaufte den Krieg in der Ukraine als einen Krieg für die Multipolarität und gegen die amerikanische und westliche Hegemonie. Ja? Also er versucht, auf diesen Weltmoment aufzuspringen, der sehr viel größer ist als die regionalen Invasionspläne Russlands. Wenn man nach Indien blickt, ich war gerade 3 Tage in Neu-Delhi letzte Woche, es war sehr spannend, da redet man auch von Multipolarität. Das tun die Linken und die Rechten. Die Frage ist, was meinen sie damit? Und Modi, der in Indien regiert, meint damit vermutlich auch indische Dominanz in Südasien. Das heißt, die indischen Studierenden, mit denen ich gesprochen habe in Delhi, die sehen das sehr kritisch, dieses Wort, wenngleich sie es sozusagen auch als objektive Beschreibung der globalen Realität annehmen. Ne? Also die Frage ist eigentlich, was macht man draus? Vielleicht ist das auch die Frage der Zeit. Was machen wir eigentlich mit der Multipolarität? Wie deuten wir die aus? Am allerbesten, in meinen Augen, in Richtung Multilateralismus und Friedenspolitik. Genau, diese Übergangszeiten sind immer gefährlich. Die Frage ist vielleicht erstmal, wohin gehen wir denn über? Also gibt es eine Ablösung von den USA als Hegemon? Also wird China die neue USA sein? Ich glaube nicht. Das glaubt man auch in China nicht so wirklich. Die Rolle, die die USA eingenommen haben seit Ende des Kalten Krieges, wird so nicht wieder ausgefüllt werden. China hat allein, wir können das dann genauer nochmal begründen, warum das so ist. Also die Tendenz geht halt zu einer Welt mit mehreren Machtpolen, wobei die USA und China die stärksten sein werden. Und in diesen Übergangsphasen ist die Frage eigentlich, wie man das managt und wer das managt. Wenn wir uns also den Ersten Weltkrieg anschauen, die Zeit davor, dann hatte man dieses Problem der imperialen Mächtekonkurrenz, des Aufstiegs Deutschland, der Multipolarität. Man hatte aber auch sozusagen sehr schlechte Führungen in den Ländern. Einen uralten Zar in Russland, Wilhelm in Deutschland, den alten Kaiser in Österreich. Und die Frage ist also, wer ist das Personal, das diesen Übergang managt? Und die Welt, in der wir leben, ist zu einem guten Teil bestimmt, das muss man leider sagen, von Akteuren wie Donald Trump, Putin, Modi, Xi Jinping und so weiter. Von den Europäern deutlich, deutlich weniger.
Dein Buch trägt zwar den Westen im Titel, ist aber in großen Teilen auch aus der Perspektive der nicht-westlichen Länder geschrieben oder der Menschen in den nicht-westlichen Ländern. Die Perspektive wird dir auch ein bisschen durch deine eigene Biografie vereinfacht. Du lässt seit 5 Jahren in Hongkong, der chinesischen Sonderverwaltungszone, kennst das Land gut und kennst dadurch auch den nicht-westlichen Blick auf den Westen. Wie wird der Westen denn heute wahrgenommen, beispielsweise in China? Du hast ja gerade schon angedeutet, dass man sich über Donald Trump da keine so großen Sorgen gemacht hat. Ist es so, dass man sagt, ja, wir werden schon irgendwie, werden wir den schon einen Modus finden? Sieht man den Westen noch deutlicher, als wir selbst uns vielleicht im Abstieg begriffen? Was ist da der Modus?
Also die Frage, wie China den Westen sieht, die ist sehr groß. Ich mache sie immer ganz klein, ja, und sage, was in meinem Klassenzimmer so stattfindet. Damit können wir vielleicht anfangen. Also ich unterrichte in Hongkong sowohl Bachelor- als auch Masterstudiengänge. Die Masterstudiengänge sind, da gibt es sehr viele Studierende aus Festlandchina. Im Bachelor sind es mehr Studierende aus Hongkong selbst. Also reden wir mal vom Masterstudiengang, den ich da mache. Da treffen sich Festland-Chinesen und Chinesen Leute aus Europa, den USA und aus Hongkong. Und da ist das Thema Abstieg des Westens, Aufstieg Chinas eigentlich das Thema Nummer eins. Also die Masterarbeiten, die ich betreue, handeln zu 50% von der US-chinesischen Rivalität. Das ist total wichtig. Und die Frage ist da eher, ich glaube, es ist eher offen tatsächlich. Also es ist nicht so, dass ich jetzt meine Klassenräume als ultranationalistisch wahrnehme, wo es dann darum geht, dann die Hegemonie des Westens zu bezwingen. So wie ich das zumindest wahrnehme bei mir, geht es eher um die Frage, gut, wie macht man das, dass es einigermaßen friedlich verläuft? Ja, genau, aber es ist schon Thema Nummer eins. Nummer zwei ist vielleicht die Frage Europas. Europa wird schon als recht provinziell wahrgenommen und auch nicht wirklich als Akteur. Also wenn es um internationale Politik geht, dann sind es die USA, dann sind es China, dann ist es natürlich auch Indien, dann ist es Russland, die BRICS. Europa wird eher als Appendix der USA tatsächlich auch wahrgenommen. Ja, was wir also gerade besprochen haben. Was ich in Hongkong schätze, ist die Möglichkeit von globaler Diskussion. Ich kann dir ein Beispiel nennen, das nenne ich auch im Buch. Ich hatte vor 2 Jahren eine ukrainische Studentin bei mir im Unterricht und habe dann mit ihr eine Art Talkshow in der Klasse gemacht über ihre Kriegserfahrung in der Ukraine. Ja? Und das vor einem Publikum, was vor allem chinesisch war, wo eher das Anti-NATO-Narrativ auch herrscht, was ich ja auch im Buch bearbeite, was auch was, glaube ich, an sich hat. Und diese Diskussion war ungemein gewinnbringend. Ich glaube, für alle Beteiligten. Ja, in diesem Fall vielleicht vor allem für die Studis aus Festlandchina. Und es ist diese Art von Diskussion, die ich, wegen der ich auch in Hongkong bin. Also Hongkong ist noch einer dieser globalen Zwischenorte, an denen sich wirklich fantastische Menschen aus dem Westen treffen. Also wir haben permanent prominente Gäste, auch aus Deutschland und Europa in Hongkong, aber eben auch aus China, aus dem globalen Süden, auch aus den USA. Ja? Und das sind die Orte, die man bewahren muss. Also ich habe von Hongkong aus sehr, sehr viel gelernt. Und dieses Buch wäre, glaube ich, auch entstanden ohne Hongkong, aber es wäre sehr anders geworden.
Ja. Es ist super spannend, was du gerade erzählt hast mit der ukrainischen Studentin. Das geht ja auch ein bisschen in eine Frage, die du eher am Ende des Buches behandelst. Wir vergessen ja immer gerne, dass die nicht westlichen Länder oder das, was wir oft verallgemeinert als globalen Süden bezeichnen, ja die deutliche Mehrheit der Weltbevölkerung stellen. Ich meine, alle Länder, die wir zum Westen zählen, haben zusammengenommen weniger Einwohner als Indien und China jeweils alleine. Mhm. Und diese große Weltmehrheit hat sich ja zuletzt in 2 ganz entscheidenden Fragen gegen den Westen positioniert, und zwar in den beiden, ich nenne es jetzt mal westlichen Kriegen unserer Zeit, dem Ukraine-Krieg und dem Gaza-Krieg.
Ganz richtig.
Du schreibst, dass dieser moralisch begründete Weltordnungsanspruch des Westens inzwischen von fast allen Ländern eigentlich relativ klar zurückgewiesen wird. Möchtest du da mal näher drauf eingehen?
Ich glaube, das ist schon lange der Fall. Wir können gleich über Gaza und die Ukraine reden. Im 2. Kapitel gehe ich stark auf die Werdung der internationalen Ordnung ein. Also ich starte im Kolonialismus, aber auch in der postkolonialen Zeit und beleuchte nochmal den Kalten Krieg. Und ich schaue mir an, was in Indonesien passiert ist, was im Iran passiert ist, was in Vietnam passiert ist. Also die ganzen Verlogenheiten und die Frage, wie der Kalte Krieg eigentlich gewonnen wurde. Ja, es gibt im globalen Süden Millionen Opfer der liberalen Ordnung. Das heißt, man hat den Preis dieser Ordnung schon sehr, sehr früh gesehen. Ukraine und Gaza. Fangen wir mit der Ukraine an. Wie hat der Westen vor Trump seinen Support der Ukraine begründet als Kampf für die Demokratie gegen die Autokratie? Das mag so sein, verfängt aber nicht. Warum? Weil man mit diesem Slogan schon sehr viele Eroberungskriege geführt hat. So, hätte man diesen Krieg anders framen können, zum Beispiel als einen antikolonialen Kampf der Ukraine gegen einen imperialistischen Aggressor. Ja, das hätte im globalen Süden vielleicht mehr verfangen. Oder man hätte sich dagegen schlechter sozusagen aus der Affäre ziehen können. Ja, das kann man nicht machen, weil man ja selber als Westen die letzten 500 Jahre stark imperial aufgetreten ist in der Welt. Das heißt, man konnte das Narrativ um die Ukraine eigentlich kaum gewinnen. Nehmen wir Gaza. Für Deutschland ein besonders wichtiges Beispiel. Deutschland ist der zweitwichtigste Unterstützer Israels in diesem Krieg nach den USA. Deutschland spielt eine enorme Rolle im Nahen Osten, eine große Rolle, die ja in meinen Augen zu wenig diskutiert wird. Man hat bei der Zerstörung Gazas im Endeffekt mitgemacht. Und zu erwarten, dass man dann dafür noch moralischen Kredit kriegt in der postkolonialen Welt, ist ein wenig zu viel verlangt. Ja? Dieses Narrativ, dass der globale Süden jetzt sozusagen einhellig pro Palästina, pro Gaza oder gar pro Hamas sei, das ist falsch. Also Indien ist ein gutes Beispiel, wo man aus eigenen innenpolitischen, antimuslimischen Gründen sozusagen pro Israel auch ist. Aber im Großen und Ganzen lässt es sich global nicht verkaufen, warum man dagegen ist, wenn Putin ein Wohnhaus angreift, aber dafür ist, wenn Israel eine Stadt zerstört. Das ist sozusagen nicht verkaufbar. Ja, und es ist auch, und das sage ich auch wiederum, eigentlich relativ wertfrei. Also ich kann ja wieder auf den Hongkonger Klassenraum hier zurückkommen. Ich kann das jetzt meinen Studis nicht erklären. Das geht nicht. Und das sind keine linksradikalen Studierenden mit Kufiye oder so, null. Das interessiert die eigentlich kaum. Das ist nicht deren Konflikt. Es gibt auch nicht diese identitäre Bindung daran. Es ist nur eben nicht erklärbar.
Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in deinem Buch, der auch gut hervorgeht, dass du eigentlich dieses normative Konzept des Westens als moralisch geleitet oder wertegeleitet versuchst zu dekonstruieren. Auch schon in einer sehr ausführlichen Beschreibung dessen, wie der Westen überhaupt in die Position der globalen Dominanz gekommen ist über die letzten zwei Jahrhunderte, also viel über Kolonialismus und Ausbeutung des Rests der Welt. Später dann nach der ersten Dekolonisierungswelle über politische Einflussnahme, Coups, wirtschaftliche Abhängigkeiten. Man kann ja schon zusammenfassend sagen, dass rohe Gewalt wahrscheinlich das entscheidende Werkzeug war, was den Westen dermaßen in die Pole Position gebracht hat, global.
Der Westen ist auch ein Gewalt- und auch ein Eroberungsprojekt. Das ist keine Frage. Das heißt aber nicht, dass man jetzt den Westen oder sagen wir den Liberalismus im Allgemeinen jetzt den Rücken kennen muss. Ja? Ich glaube eher, dass es darum geht, die nicht gehaltenen Versprechen dieser Ordnung einzuhalten. Sozusagen das Beste aus dem Liberalismus zu wahren und damit weiterzuarbeiten. Also es ist sozusagen kein anti-westliches oder illiberales Buch deswegen. Ne? Aber ich glaube, man muss sich ehrlich machen. Also ein Plädoyer für Ehrlichkeit, für den Blick von außen, der jetzt notwendig wird, weil diese Welt eben kaputt geht. Doppelmoral ist etwas, was man sich leisten können muss. Wenn ich viel mächtiger bin als andere, kann ich Geschichten erzählen, die nicht stimmen. Andere müssen die glauben, weil ich machtvoller bin. Wenn sich aber meine Macht reduziert und wir ebenbürtig werden, muss ich mich ehrlich machen. Und das ist der Moment, in dem wir sind. Also wir müssen uns ehrlich machen. Das dürfte der deutschen Außenpolitik vielleicht schwerer fallen als anderen, weil wir uns in Deutschland sehr in einem moralisierenden Diskurs gefallen, ohne aber moralisch aufzutreten. Das finde ich so interessant. Wenn ich mir deutsche Debatten angucke in Deutschland, dann klingen wir wirklich oft wie der Moralweltmeister. Wir werden aber nicht so wahrgenommen. Und warum sollten wir auch? Ja, also ist Deutschland aktuell eine Kraft, die Frieden und Entwicklung und Kooperation in der Welt schafft oder nicht? Ja, die Antwort darauf ist, es wird vielleicht vielen nicht gefallen.
Ich habe das auch gar nicht so wahrgenommen, dass du ein antiwestliches Buch geschrieben
hast. Nee, manchmal werde ich da so, kriege ich so Nachfragen und deswegen werde ich so sagen,
nein, aber du hast ja zum Beispiel auch gleichzeitig geschrieben, dass der Westen ja dem Rest der Welt die Werkzeuge des eigenen Aufstieges auch mit in die Hand gegeben hat. Also irgendwie ein Konzept von Staatlichkeit, von Marktwirtschaft, das übrigens, wie du schreibst, auch die Dominanz des geografischen Westens in der Welt überdauern könnte. Mhm. Und Nationalbewegungen, Freiheitsbewegungen haben sich ja explizit auf westliche Ideen berufen, wie Freiheit, Gleichheit, auch die Nation als Konzept. Und gleichzeitig nennst du als wesentliche Aufstiegsrezepte Protektionismus und im weitesten Sinne Industriespionage, also die Übernahme von westlicher Technologie. Ist das, sind das die Rezepte, die du auch weiterhin als Erfolgsrezepte sehen wir es für die Zukunft für nicht westliche Länder?
Ja, das wichtigste Wort des Titels ist das kleinste Wort, das Wort nach. Ne? Also nicht Welt oder Westen, sondern nach. Und er beschreibt zwei Sachen mindestens. Einmal, dass wir uns temporär in eine Welt nach dem Westen begeben, aber auch, dass diese Welt nach Vorbild und in Auseinandersetzung mit dem Westen geformt ist. Mit anderen Worten, der Westen war so mächtig, dass man sich an der Rezeptur des Westens bedienen musste, um ihm Paroli zu bieten. Und wenn man sich anschaut, wer das geschafft hat, ein bürokratisch verfassten Nationalstaat aufzubauen, eine funktionierende industrielle und kapitalistische Wirtschaft, also diesen Machtzuwachs zu erlangen, dann gibt es gar nicht so viele Länder, die das wirklich geschafft haben. Natürlich fällt einem China ein, nachgeordnet Indien, ja, ostasiatische Länder, aber ein Großteil der Länder der Welt verharrt noch wirtschaftlich an der Peripherie, ist eigentlich gar nicht so sehr diversifiziert. Ja, das heißt, es braucht also gar nicht den Aufstieg allzu vieler, um von einer Welt nach dem Westen zu reden. Das heißt, was die Machtmittel angeht, Industrie, Nationalstaat, über Protektionismus, sehr wichtig, da gibt es sozusagen diese Vorbildfunktion des Westens. Ja, wenn du viel stärker bist als ich, muss ich mich an dir orientieren, um selber sozusagen dir Paroli bieten zu können. Wenn man jetzt auf diese Ideen schaut, Freiheit, Demokratie, Bürgerlichkeit und so weiter, dann stimmt es zwar, dass davon vieles auch im Westen entwickelt worden ist, ich würde aber davor zu viel Eurozentrismus warnen. Also Kooperation zum Beispiel in der globalen Politik ist etwas, was es auch vor dem Westen gegeben hat, noch nach dem Westen geben wird. Der Wunsch nach Entwicklung, nach Stabilität, nach Frieden, der ist ja kein jetzt eigentlich westlicher. Ja? Das heißt, die Welt geht weiter, vielleicht nur mit weniger Europa, mit weniger USA. Und vielleicht sieht die neue Welt der Alten gar nicht so unähnlich. Wenn wir uns China anschauen, ist ja eine Sache sehr interessant. China wird als revisionistischer Akteur oft bezeichnet. Aber warum sollte China revisionistisch sein, wenn es so sehr von der alten Ordnung profitiert hat? Also für China war ja Freihandel super. Industrieller Aufstieg war super. Globalisierung war ein absolutes Erfolgsmittel. Das heißt, China zum Beispiel wird die Globalisierung sehr gerne weitermachen, aber eben unter chinesischen Vorzeichen. Ja? Das heißt, vielleicht ändert sich also gar nicht so viel, sagen, an der Struktur der Welt und auch an den Wünschen der meisten. Vielleicht auch nicht, weil die meisten eben noch den Aufstieg suchen.
China nimmt natürlich auch einen großen Platz in deinem Buch ein, wie auch in der Welt der Zukunft. Du schreibst auch explizit, dass China keinen expansionistischen Mindset habe, dass China eher selbstbezogen sei und andere Kulturen sowieso als, ja, nicht Barbaren bezeichnet, aber sich auf jeden Fall selbst als zivilisatorisch überlegen sieht und auch gar nicht den Anspruch hat, seine Werte in irgendeiner Weise zu exportieren. Was will China denn dann?
Das ist eigentlich die wichtigste Frage vielleicht der Zukunft. Was will China? Also China möchte industriell auf jeden Fall dominant bleiben. Es möchte technologisch seine Vorsprünge ausbauen. Es möchte auch geoökonomisch seine Macht weiter ausbauen. Es möchte in seiner Region sicherlich der dominante Player sein. Und die Ziele in Sachen Taiwan sind auch klar umrissen. Ja? Die Frage ist, will China ein globaler Hegemon im Stile der USA sein, wie die USA es nach dem Kalten Krieg waren? Also will China das? Und die Frage zwei ist, kann China das? Fangen wir mit der zweiten Frage an. Kann China das? Ich glaube nein, aus verschiedenen Gründen. Einmal hat China sehr starke Nachbarn. Korea, Japan, Indien natürlich. Das ist anders als die USA, die sozusagen da genau von Meeren und Freunden umgeben sind. Ein zweiter Punkt ist, dass die USA militärisch noch komplett dominant sind, global. Also die USA geben den größten Anteil weltweit für militärische Mittel aus, unterhalten diese genau über 700, 800 Basen in der Welt, haben diese globalen Allianzen. All das hat China in dieser Form nicht. Ja, obwohl es natürlich aufgeholt hat, das ist gar keine Frage. Und der dritte Punkt ist hier vielleicht, dass China diese, naja, man könnte sagen Softpower oder diesen Universalisierungswunsch der eigenen Gesellschaft gar nicht hat. Das finde ich in China interessant, das meine ich auch einigermaßen wertfrei. Es ist sehr für sich, auch wenn man durch China reist, man merkt, man ist irgendwo anders und man ist gar nicht Teil davon. Man ist auch nicht unbedingt nicht willkommen, aber so super offen ist es auch nicht, ja, weil es einfach schwer ist. Man muss erstmal diese Schriftzeichen lernen, man muss die Sprache lernen, das ist sehr schwierig. Und China wirkt wirklich wie so ein, naja, zivilisatorischer Akteur eigentlich, der in seiner eigenen Welt auch lebt. Ja? Also das ist vielleicht dann doch etwas anderes im Vergleich zum amerikanischen Modell, was ja sehr von der sozusagen Immigration lebt, aus anderen Ländern, früher vor allem aus Europa. Und ja, eigentlich ein Narrativ verkündet, was ja eigentlich universell anschlussfähig ist. Ne? Und ich glaube, das hat China in dieser Form nicht. Es ist einfach ja, als Modell nicht so fürchterlich attraktiv oder macht nicht so attraktiv wie andere. Ich meine, Südkorea ist ein Land, von dem wir sehr viel mehr Netflix-Serien haben als China, obwohl natürlich sozusagen vom BIP her China viel, viel größer ist. Ja, also das vielleicht als Beispiel. Das ist jetzt sozusagen keine Relativierung Chinas, aber es ist eine, ich glaube, man muss sehr, sehr nüchtern und vorsichtig mit der Frage umgehen, was China will und was es nicht will und was es bereit ist für das, was es will, zu tun.
Trotzdem beschreibst du China ja als einen attraktiven Partner für viele Länder des globalen Südens oder einen weniger unattraktiveren Partner als die USA zurzeit. Da schwingt ja schon mit, dass China doch eine gewisse Anziehungskraft hat. Würdest du sagen, das ist rein ökonomisch oder ist es auch einfach diese Alternative zu den USA?
Also erstmal sind für viele Länder Alternativen gut. Wenn ich Alternativen habe, kann ich mir das beste Angebot herausverhandeln. Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, die Attraktivität Chinas ist eine sehr materielle. Ich habe an meinem Department einen Kollegen, der global führende Experte ist für chinesische Entwicklungspolitik. Und der hat mal zusammengezählt, was China eigentlich macht im globalen Süden. Die Zahlen sind im Buch, aber China hat unfassbar viele Häfen, Stadien, Eisenbahnnetze etc. gebaut in Afrika oder in Zentralasien. Ja? Und das ist harte Währung. Ich habe mal auch für eine deutsche Entwicklungshilfeorganisation und sowas Ähnliches gearbeitet. Das war eine sehr interessante Zeit. Aber ich gehörte zu den Menschen, die Konferenzen organisiert haben, wo Leute eingeflogen worden sind, die dann Vorträge gehalten haben über Demokratie und Marktwirtschaft und so. Und die Frage ist, was war der Mehrwert davon? Ja? Also man findet in jedem armen Land ein Fünf-Sterne-Hotel, wo man eine Konferenz abhalten kann. So, aber wer ist der den Hafen baut? Wer baut das Fußballstadion? Ich glaube, das ist die wichtigere Frage. Und damit kauft man sich eben auch Einfluss. Ich glaube, das ist die Antwort darauf. Ja. Und wenn man sich jetzt aber globale Bevölkerungsumfragen anschaut, da gibt es sehr verschiedene und die mal so ein bisschen zusammenzählt, dann kommt schon bei raus, dass aktuell China an Popularität stark zugelegt hat. Auch vielleicht in den USA. Und das ist eben auch ein direkter materieller Effekt im Endeffekt.
Am Ende deines Buches blickst du natürlich auf die amerikanisch-chinesische Konkurrenz, die ja das laufende Jahrhundert jetzt schon prägt und wahrscheinlich auch noch einige Jahre bis Jahrzehnte prägen wird. Sagst aber ausdrücklich, dass du das nicht als eine ideologische Blockkonfrontation verstanden wissen möchtest. Würdest du so weit gehen zu sagen, dass dieser von westlicher Seite oft beschworene globale Konflikt zwischen Demokratien auf der einen Seite und Autokratien auf der anderen Seite, dass das eigentlich Quatsch ist, dass das wieder nur eine schöne westliche Erzählung ist, um eigentlich mehr oder weniger eigene Machtpolitik zu kaschieren?
Wir können ja mal durchzählen, mit wie vielen Autokratien Deutschland Geschäftsbeziehungen unterhält und an wie viele Autokratien es Waffen verkauft. Ja, es wird eine lange Liste sein. Das heißt, alleine schon aus dieser Sicht ist es sehr schwer, diesen globalen Zweikampf zu konstruieren, auch wenn das Narrativ nicht vollkommen falsch ist. Ich glaube, die Frage ist hier, was sind eigentlich unsere historischen Vergleichsfolien? Also wir bewegen uns jetzt in eine neue Welt, ja, in der diese jahrhundertelange Dominanz des Westens wirklich abnimmt, verschwindet. Wie verstehen wir diese neue Welt? Wir können sie eigentlich nur vergleichen mit dem Alten. Ja? Also sagen wir mit der Multipolarität vor dem Ersten Weltkrieg oder mit dem Kalten Krieg. Aber es gibt zu allen diesen historischen Episoden sehr wichtige Unterschiede. Und du hast gefragt nach den ideologischen Unterschieden im Vergleich zum alten Kalten Krieg. Ja, wenn wir uns den alten Kalten Krieg anschauen zwischen den beiden Supermächten, dann gab es da wirklich zwei Modelle, wie man Gesellschaft organisiert und wie man Moderne macht, also wie man in die Zukunft schreitet. Das westliche, liberale, kapitalistische, demokratische hat gewonnen. China aber hat gar nicht so ein starkes Gegenmodell. Das ist auch industrieller Kapitalismus mit mehr Staat, ja, aber Europa, die USA sind eben auch durch Industriepolitik an die Weltspitze gekommen. Ideologisch hat China, wie gesagt, kein Weltmodell. Also es sagt nicht, ihr müsst jetzt hier unserem Kommunismus folgen und so werden wie wir, um in die Zukunft zu gelangen. Und die allermeisten Länder auf der Welt haben da auch keine spezifischen Zugehörigkeiten, sondern versuchen, das für sich Beste herauszuschlagen. Also Südostasien ist ein perfektes Beispiel dafür. Ja? Man kann sich von den USA militärische Beistandsgarantien oder Waffen suchen, mit China Geschäft unterhalten und ja, das Beste wird sich herausschlagen. Aber es ist nicht in diesem Sinne ein ideologischer Großkampf, wie das im Kalten Krieg zum Beispiel der Fall war. Also etwas weniger Ideologie, auch weniger Alternativen, weniger Allianzen, weniger Blockbildung und viel stärkere Integration sind ja massive Unterschiede zum alten Kalten Krieg. Was aber ähnlich ist zum alten Kalten Krieg, ist leider der Rüstungswettlauf. Also seit 10 Jahren steigen die Rüstungsausgaben global, jetzt natürlich auch sehr, sehr stark in Deutschland. Und das ist etwas, was vielleicht sozusagen dann doch die aktuelle Situation mit dem Kalten Krieg sehr stark vergleichbar macht. Kann ich dir sagen, wer diesen Begriff Kalter Krieg zuerst geprägt hat? Das war ein deutscher Sozialdemokrat namens Eduard Bernstein vor dem Ersten Weltkrieg. Und er hat diesen Begriff Kalter Krieg geprägt oder kalte Kriegsführung, um den deutschen Rüstungswettlauf mit Großbritannien zu beschreiben. Ja? Wenn wir sozusagen auf diesen Ursprung zurückgehen, wie er in Deutschland geprägt worden ist, dann kann man vielleicht doch von einem Kalten Krieg reden.
Und vielleicht als abschließende Frage nochmal auf Europa blickend in dieser sich abzeichnenden multipolaren Welt. Wie siehst du da die Rolle von Europa post US-Dominanz? Kann Europa es schaffen, ein eigener Pol zu werden? Vielleicht auch ein eigener Akteur, der sich in einer gewissen Einflusszone bewegt? Und was muss dafür geschehen?
Das kann ich mit einer Anfangsfrage verknüpfen, als du auf die amerikanische Sicherheitsstrategie hingewiesen hast. Was will die amerikanische Sicherheitsstrategie für Europa? Es ist sehr klar. Diese Strategie ist ein Angebot an die AfD, an Le Pen, an Meloni, ein Europa der starken, souveränen, weißen Nationalstaaten zu schaffen. Wenn man jetzt sagt, man will gegen MAGA, gegen Trump agieren, was muss man tun? Das Gegenteil. Ein geeintes Europa, ein liberales Europa, ein inklusives Europa, ein Europa, das nicht den militärisch-industriellen Komplex der USA bereichert, sondern sich vielleicht selber zumindest verteidigungsfähig macht, ohne aber angriffsfähig zu sein. Das ist mein Plädoyer im Buch, weil die Rolle Europas ist nicht die eines imperialistischen Weltakteurs. Die hat Europa gespielt, es war eine grausame Rolle. Wir müssen diese Rolle annehmen, durchreflektieren und eine neue annehmen. Ja? Das heißt, das Plädoyer für Europa ist eigentlich das einer großen Schweiz. Verteidigungsfähig ja, aber ansonsten Diplomatie in alle Richtungen und eine Kraft zu sein in der Welt, die friedenspolitisch agiert und nicht so, wie das die amerikanische Sicherheitsstrategie Trumps von uns verlangt. Ich glaube, es ist recht wichtig zu sehen, dass in dieser Strategie Europa, wie es aktuell ist, als Opfer und beinahe schon als Feind behandelt wird. Also die Strategie ist eine klare Ansage an die Adresse Europas, dass sich hier etwas gravierend ändern muss. Ja, es ist wirklich ein Angebot, eine offene Hand an die rechtsextremen Kräfte in Europa. Ich glaube, diese Hand sollte man nicht annehmen.
Das nehme ich als gutes Schlusswort und danke mich sehr, dass du da warst, lieber Daniel. Das
danke
Buch, die Welt nach dem Westen, im CH Links Verlag erschienen, kostet 24 Euro. Ich kann es wärmstens empfehlen, vielleicht auch als Buch unterm Weihnachtsbaum. Und ja, lieber Daniel.
Vielen Dank,
bis dann.
Dankeschön.
Das war Politik und Kommunikation. Der Talk mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.